der Weg in die Elektromobilität ist richtig und den werden wir weiter konsequent gehen. Aber es gibt eine Diskussion im Zusammenhang mit der europäischen Regulierung, die in den letzten Monaten schon die Diskussion bestimmt hat. Und nach dem, was ich tun kann in der Europäischen Union und mit den Partnern in der Europäischen Union, will ich es auch so sagen. Einen solchen harten Schnitt im Jahr 2035 wird es, wenn es nach mir geht, und ich werde alles tun, um das zu erreichen, wird es nicht geben.
Das war Bundeskanzler Friedrich Merz beim Autogipfel im Kanzleramt im Oktober. Der Kontext des Gipfels: Stellenabbau bei Herstellern und Zulieferern, eine Industrie unter Druck. Erst 2 Wochen vor dem Gipfel kündigte Autozulieferer Bosch an, 13.000 Stellen bis 2030 in Deutschland streichen zu wollen. Beim Zulieferer ZF Friedrichshafen könnten es 7.600 Stellen sein. Die Bundesregierung ist sich uneins, wie die Automobilindustrie zu retten ist. Und auch auf EU-Ebene tobt ein Konflikt, ob man die Gesetzgebung im Bereich Verbrenner aus ab 2035 und Nachhaltigkeit anpassen muss, damit die Industrie keinen Schaden nimmt. Über die Herausforderungen der Automobilbranche und was der Autoindustrie wirklich helfen würde, darum geht es in dieser Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Und ich freue mich sehr, heute im Studio bei mir zu haben, einmal Sana Todor vom Center for European Reform und meinen Co-Direktor am Jacques Delors Center, Nils Redeker. Hallo Sander und Nils.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir einsteigen in die Frage, wie man die Autoindustrie retten kann, lass uns erstmal auf die Situation im Allgemeinen schauen. Die Autoindustrie ist zentral für Deutschlands und Europas Wirtschaft, aber es läuft nicht so gut. Wir sehen es ja immer wieder in den Schlagzeilen, in den Medien, dass Stellen in dem Bereich abgebaut werden, sowohl bei Herstellern als auch bei Zulieferern. Abbau von 13.000 Stellen bei Bosch habe ich am Anfang schon erwähnt, aber auch Volkswagen will bis 2030 35.000 Stellen abbauen, Audi streicht 7.500 Stellen, Daimler 5.000 Stellen. Was steht hier auf dem Spiel und warum müssen wir denn jetzt ausgerechnet die Autoindustrie retten?
Relativ viel und nicht nur Arbeitsplätze. Deutschland hat seit 2019, also vor der Pandemie, mehr als 4% der Industriearbeitsplätze schon verloren. Großenteils in energieintensiven Branchen wie Stahl oder Chemie, aber auch in der Autobranche schon. Und Stellen sind natürlich entscheidend und wichtig, Arbeitsplätze auch politisch. Das heißt, die Politik wird reagieren. Aus unserer Sicht, wir haben auch ein Papier dazu geschrieben mit Lukas Gutenberg. Die Frage ist nur, ob man klug reagiert oder ob das, wie man auf Holländisch sagt, Panikfußball wird. Aber es geht auch um ökonomisch wichtige Langfristfaktoren wie zum Beispiel Produktivität. Also Produktivitätssteigerungen sind am zweitgrößten in der Industrie in Europa und die Autoindustrie ist da ganz zentral. Und wenn wir über Arbeitsplätze reden, ist es, glaube ich, gut zu betonen, dass es mehr als 10 Millionen Arbeitsplätze in Europa gibt, die mit der Autoindustrie zusammenhängen, entweder direkt in der Autoindustrie oder damit verbunden. Also es geht um Produktivität, Arbeitsplätze, auch vielleicht um strategische Autonomie. Es gibt auch Sorgen, dass zum Beispiel chinesische Autos vielleicht unsicher sind beim Thema Datenschutz. Und das alles kommt zusammen in diese Autokrise.
Nur um das zu ergänzen, man muss hier mal auch nochmal deutlich machen, dass beispielsweise fast 30% aller privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Europa in der Automobilindustrie getätigt werden. Also ein riesigen Klumpenrisiko, das wir da haben, das ganz zentral ist für quasi nicht nur die Automobilindustrie selbst, sondern auch eine Reihe von Zulieferern für Industrien, die da drum herum hängen, wenn es ums autonome Fahren geht, um Softwareentwicklung, um Maschinenbau und so weiter. Also es ist wirklich ein zentraler Baustein der europäischen Industrie.
Gerade chinesische Autobauer haben sich jetzt ja sehr auf die Herstellung von E-Autos fokussiert. Es gibt jetzt viel Diskussion darum, ob die deutsche Automobilindustrie die E-Mobilität verschlafen hat oder sich bewusst dagegen entschieden hat. Aber China produziert jetzt doppelt so viele Autos, wie der heimische Markt dort eigentlich braucht. Wie ist das einzuordnen?
Das ist wirklich eine der Entwicklungen, die wahnsinnig wichtig sind und die manchmal in der Debatte hier ein bisschen unter die Räder gerät. Also wenn wir uns anschauen, auf dem Weltmarkt hat China im Bereich der Automobilindustrie bis 2020 quasi keine Rolle gespielt. Wenn man uns das anschaut, die Nettoexporte bis 2020, ist das eine flache Linie, die quasi bei Null liegt. Und seit 2020 explodiert das. Heute exportiert China netto 7 Millionen Autos im Jahr. Das ist mehr als 3-mal so viel, wie Deutschland zu seinen besten Exportweltmeisterzeiten jemals auf den Weltmarkt gebracht hat. Also tatsächlich eine Entwicklung, die rasant ist, die man so vielleicht hat er auch gar nicht kommen sehen, und die auch nicht das Ende der Fahnenstange sind. Also es gibt Schätzungen darüber, dass China schon Produktionskapazitäten dafür hätte, um 60% der weltweiten Nachfrage an Autos Autos zu bedienen. Und dahinter steckt eine sehr bewusste industriepolitische Entscheidung der chinesischen Regierung. Die Ausgaben für Industrieförderung in China liegen bei ungefähr 4,5% des BIPs. Das ist viel mehr, als die meisten entwickelten Industrienationen ausgeben für Industriepolitik. Und ein großer Teil davon läuft eben seit Jahren in den Automobilsektor. Da wurden sowohl zentral als auch in den Regionen wahnsinnig viel Geld draufgeschmissen, unheimlich viele Unternehmen in diesen Markt gezerrt. Also wir haben quasi sowohl Hersteller von Autos, aber Batterienhersteller, Zulieferer. Es hat auch bedeutet, dass innerhalb von China einen wahnsinnigen Wettbewerb gab, weil eben jeder so viel abgreifen konnte, dass man in diesen Markt reingeschwappt ist. Und ein Teil sicher auch ineffektiv davon war, also wurde viel Geld verschwendet. Heißt aber auch, dass diejenigen Hersteller, die diesen Wettbewerb innerchinesisch überlebt haben, jetzt wirklich gut dastehen, was Innovation, Produktivität und so weiter angeht. Also BYD ist jetzt ein Weltmarktführer in dem Bereich und läuft europäischen Herstellern inzwischen auch technologisch den Rang ab. Also wir haben hier ein Zusammenkommen von sehr viel Förderung mit genuiner Innovation und dann einem wahnsinnigen Exportdruck, der aus China kommt und jetzt für Europa ein Problem bedeutet.
Und dann kommt ja darauf noch die immer aggressivere Handelspolitik der USA unter Donald Trump. Die USA sind der stärkste Exportmarkt für deutsche Autohersteller. Wie schlimm steht es hier?
Also nicht nur für deutsche Hersteller, sondern für die ganze europäische Automobilbranche war der amerikanische Markt eine Art Ausgleich für die Probleme in China. Hm. Es geht jetzt nicht nur um, wie Nils sehr klar dargelegt hat, Exportdruck von China auf der globale und europäische Markt, sondern auch um Verluste von der chinesischen Markt für europäische Hersteller, insbesondere deutsche Hersteller. China war bis vor 3 Jahre, 4 Jahre eine große Absatzmarkt für deutsche Hersteller und das ganze Geschäft bricht eigentlich großenteils weg. Also deutsche Autoexporte nach China, das ist eine steile Linie nach unten. Im Gegensatz gab es aber sehr viel Nachfrage aus Amerika. Also Amerika hat das teilweise abgefedert. Hat einerseits damit zu tun, dass es viel Nachfrage in Amerika gab, eine wirtschaftliche Boom makroökonomisch nach der Pandemie, aber auch mit amerikanischen politischen Maßnahmen gegen chinesische Autos. Also es ist eigentlich unmöglich, ein chinesisches Auto auf den amerikanischen Markt zu verkaufen. Heißt, für europäische Hersteller war der amerikanische Markt im relativen Sinn sehr attraktiv. Und dazu kam noch, dass der Regierung von Joe Biden auch Steuermaßnahmen, die gezielt versucht haben, Elektromobilität in Amerika voranzubringen, diese Steuermaßnahmen auch für Autos, die geleast werden, also nicht gekauft, sondern geleast, an deutsche und europäische Hersteller weitergegeben hat. Und keine Überraschung, europäische Elektroautos in Amerika sind seit diesen Maßnahmen angeführt worden, zu 70% für Leasing gedacht. Statt 20%, was es vorher war. Das heißt, unsere Hersteller haben von diesen industriepolitischen Maßnahmen seit Amerikas profitiert. Aber einerseits werden diese Maßnahmen sind jetzt abgebaut. Ende September sind die meisten Elektromobilitätsmaßnahmen in Amerika abgeschafft worden. Und dazu kommen noch die 15% Zölle auf europäische Autos. Das heißt, diese amerikanische Abfederung ist jetzt großenteils verschwunden. Und man sieht auch in die Exportzahlen von europäischen Autos an Amerika und deutsche Exportzahlen, dass dieser Boom vorbei ist und dass der Tendenz jetzt nach unten geht.
Die EU hat ja die Möglichkeit, auf diese Zölle, die du erwähnst, dann da mit Gegenzöllen zu reagieren. Sollte sie das machen?
Das halte ich jetzt gerade für unwahrscheinlich, dass man sich in die Richtung bewegt, weil im Wesentlichen das Problem für europäische Hersteller ja ist der Marktzugang für die USA, nicht so sehr, dass es Konkurrenz aus den USA auf dem europäischen Markt gibt. Und dieser Deal, den man da geschlagen hat oder den man eingegangen ist im Sommer, war ja die sehr bewusste Entscheidung, zu versuchen, einen Handelskonflikt zu verhindern, also nicht weiter zu eskalieren. Jetzt gibt es immer noch Verhandlungen darüber, ob es Sonderausnahmen für die Automobilbranche gibt, für einzelne europäische Hersteller. Da wird man dann sehen müssen, was dabei rauskommt. Bin ich wahnsinnig optimistisch. Aber man muss auch sagen, dass beispielsweise, wenn man vergleicht die Zölle, diese 15% Zölle, die europäische Hersteller in den USA haben, relativ ähnlich sind wie die Zölle, die beispielsweise südkoreanische oder japanische Hersteller bekommen auf dem amerikanischen Markt. Also relativ gesehen steht man da gar nicht so schlecht da gegenüber anderen Wettbewerbern. Also denke ich, glaube, da ist es einfach so, dass man das jetzt nimmt, wie es ist, damit umgehen muss, vielleicht nochmal Ausnahmen reinverhandelt, aber man sich halt grundsätzlich wirklich auf eine Situation einstellen muss, in der die USA ihren Markt dicht machen oder dichter machen für europäische Exporte. Und das heißt, das fällt als Sicherheitsnetz für Nachfrage, die man in China verloren hat, erstmal aus.
Und was heißt das jetzt? Also einerseits der Druck aus China, andererseits der Nachfragemarkt aus den USA, der wegfällt. Was bedeutet das konkret für europäische Autohersteller?
Konkret heißt es, dass die Verkaufszahlen nicht so gut aussehen. Und das ist auch der Grund, dass man in europäische und deutsche Zeitungen jetzt die ganze Zeit über eine Krise hört. Man muss dazu sagen, es gibt viele Probleme beim Thema Elektromobilität, auch zum Beispiel ein geringer Ausbau von Ladesäulen, zu wenig Infrastruktur. Beim Thema Batterien ist auch ganz Europa technologisch nicht ganz vorne dabei, eher China. Auch Amerika hat da Schwierigkeiten. Das sind alles große Probleme, ist ein großes Thema, da braucht es auch gute politische Maßnahmen. Aber an erster Stelle steht erstmal dieser doppelte Nachfrageschock. Es ist eigentlich eine dreifache Nachfrageschock aus China, aus Amerika, aber auch zu Hause in Europa liegt der Autonachfrage 20% unter Niveau 2019. Das heißt, ein Fünftel der Nachfrage, die es normalerweise auf der europäischen Markt gab, der heimische Markt, fehlt auch. Mhm. Das hat auch mehrere Ursachen, aber das ist ein Hebel, wo die europäische Politik vielleicht was machen kann, weil es ja unser eigener Markt ist.
Das heißt, wenn Exporte nach China und die USA schwächeln, sollte sich Europa auf den eigenen Markt konzentrieren. Das schreibt ihr auch in eurem Papier. Wie könnte denn so eine gemeinsame europäische Strategie für die Autoindustrie konkret aussehen? Und gibt es diese Debatte eigentlich? Also ich bekomme jetzt als Nicht-Auto-Expertin vor allem immer die Debatten mit, ob es nun ein Aus des Verbrenner ausgeben soll oder nicht.
Total. Und ich glaube, diese Schieflage in der Diskussion war auch einer der Faktoren, die uns wirklich dazu gebracht haben, dieses Papier zu schreiben, weil wir das Gefühl hatten, die Diskussion geht da gerade am Kern des Problems vorbei. Ich glaube, erstmal zeigt es, dass dieser Sektor too big to fail ist und dadurch, dass er in der Krise ist, wird jetzt politisch irgendwas passieren. Also die Grundsatzfrage, die man industriepolitisch ja immer hat, interveniert man überhaupt, ja oder nein, stellt sich hier nicht so richtig, weil quasi dieser Sektor politisch und ökonomisch so zentral ist, dass politische AkteurInnen was tun werden. Und die große Frage ist aber, was? Und wir glauben aber, dass diese Diskussion irgendwie 2035 Verbrenner aus, Lockerung der Grenzwerte für Flottenemissionen schwierig ist, ne? Weil es im Endeffekt darauf hinausläuft, kurzfristig Zeit zu kaufen, zu sagen, man nimmt die Gefahr von Strafzahlungen für den Sektor vom Tisch, man erlaubt noch etwas länger als 2035 mit Verbrenner Profite zu machen auf dem europäischen Markt. Das löst aber die Grundsatzschwierigkeit nicht, dass die Zukunft dieses Sektors Elektromobilität ist. Und zwar nicht, weil das Brüssel so verordnet hat, sondern weil das die überlegene Technologie ist. Und das sehen wir jetzt schon auf dem chinesischen Markt. Weltweit sehen wir das. Ein Viertel aller Autos, die 2025 verkauft werden, wurden, sind elektrisch. Das wird nochmal Projektionen bis 2030 sich vervierfachen. Das heißt, die Messe, quasi welche Technologie wird es sein, ist gelesen. Und die Frage ist nur, schaffen wir es europäisch jetzt in den nächsten Jahren dort in diesem Bereich wettbewerbsfähig zu werden und halten wir damit eine europäische Industrie am Laufen? Und ich glaube, das ist quasi, was uns motiviert hat zu sagen, da läuft was schief in dieser Debatte. Wir müssen an das Kern des Problems ran und nicht irgendwie uns in regulatorischen Nebenschauplätzen verheddern.
Ein Problem ist ja auch, dass momentan jedes Mitgliedsland anders fördert. Also ließe sich das besser koordinieren auf europäischer Ebene? Wie könnte da ein Lösungsansatz aussehen?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eine zentrale Sorge um unseren Vorschlag und alle Vorschläge in dem Bereich sind die fiskalpolitische Kosten, also die Kosten für die Steuerzahler. Ist aber schon sehr wichtig zu betonen, dass es schon sehr viele Nachfragesubventionen im europäischen Markt gibt. Die meisten EU-Mitgliedstaaten bieten eine Elektromobilitätssubvention an. Für den Kauf von einem Elektroauto oder aber teilweise auch für Firmenwagen. Unsere Einschätzung ist, dass wir jetzt über 40 Milliarden plus minus an Subventionen, existierende Subventionen reden. Die werden aber sehr schlecht koordiniert. Also jedes europäische Land macht was anderes. Zum Beispiel in der Niederlande gibt es eigentlich kaum Voraussetzungen. Also alle Elektroautos qualifizieren für diese Subvention. In Frankreich gibt es aber ein sehr eleganten System, wo die französische Regierung eine Art Index gebaut hat, wo jeder Elektroauto auf dem Markt überprüft wird, mit wie viel Emissionen es auch gebaut würde. Also das heißt, wird ein Auto mit Kohlenstrom hergestellt oder mit grünem Strom? Wo kommt das Stahl her und wie würde das Stahl hergestellt? Und das hat zu bedeuten, dass in Frankreich eigentlich nur europäisch hergestellte Autos qualifizieren für Subventionen, weil sie in der Regel sauberer gebaut werden und auch nicht über große Distanz transportiert. Aber auch japanische und koreanische Autos qualifizieren in der Regel. Chinesische Autos eben nicht, weil, obwohl sie elektrisch sind, sie in der Regel mit sehr viel Emissionen gebaut werden. Hauptsächlich auch viel mit Kohlenstrom, aber auch chinesisches Stahl ist viel weniger sauber als europäisches Stahl zum Beispiel. Und das wäre, aus unserer Sicht, ist das eigentlich das perfekte Modell, was andere Mitgliedstaaten kopieren können, weil es von der Europäischen Kommission schon getätigt würde, gebilligt würde, das erlaubt. Und auch bei der Welthandelsorganisation in der Schweiz gab es bis jetzt zumindest kein Verfahren gegen das französische Subventionsprogramm, weil es im Kern auch ein Klimaziel hat, eine Klimalogik, was der Regierungen erlaubt ist, so eine Politik zu fahren. Es hat aber das schöne und gute Nebeneffekt, kann man sagen, dass es eher die europäische als die chinesische Produktion weiter subventioniert. Und dazu muss man auch sagen, dass in China hat noch nie Subventionen gegeben für ein in Europa hergestellter Auto oder Batterie. Das heißt, man gleicht damit so ein bisschen die Bedingungen an und ist deswegen aus unserer Sicht das beste Modell, was andere Mitgliedstaaten kopieren können. Erstmals in Subventionen für Otto-Normalverbraucherinnen wie wir, aber dann auch vielleicht das Erweitern in, also die Firmenflotten, wo auch die höchste Subvention sogar im europäischen Markt zur Verfügung stehen. Aber auch da ist bis jetzt noch kein wirklich industriepolitische Koordination, auf europäischer Ebene hat noch nicht wirklich stattgefunden.
Genau wie Sander sagt, im Endeffekt sagen wir, Politik kann jetzt auf der Nachfrageseite helfen. Wir können quasi die Probleme, die wir bei Innovation und Technologierückstand haben, den müssen europäische Hersteller schon selber angehen. Was wir aber bieten können politisch ist, quasi Nachfrage herstellen, die dann erlaubt, solche Technologien zu skalieren und wettbewerbsfähig zu machen. Und dann sollten zwei Bedingungen gelten. Die erste ist, europäische Subventionen sollten nur an europäische Hersteller gehen oder an eng verbündete Partnerländer. Und das zweite ist, im europäischen Binnenmarkt sollten möglichst gleichwertige Bedingungen herrschen, damit eben quasi Programme, die einzelne Mitgliedsländer aufsetzen, nicht fragmentiert und unkoordiniert laufen, sondern man quasi ein gemeinsames System hat, das dann die gesamte Nachfragekraft des Binnenmarkts aktiviert im Sinne dieses Sektors. Und ein Vorteil, den Sander gesagt hat, ist, dass das französische Modell im WTO und handelspolitischen Fragen weniger angreifbar ist, als zu sagen, wir machen das tatsächlich nur quasi auf Local Content Requirements basierend für europäische Hersteller. Ein anderer ist es, dass es wahnsinnig binnenmarktkompatibel ist, ne? Weil wenn Deutschland quasi Nachfrage nach europäisch hergestellten Autos anstupst, dann muss man A, nicht einzelne Hersteller quasi peppeln und Bailouts organisieren. Man sagt dann nicht irgendwie, Politik entscheidet, VW überlebt und Mercedes nicht. Und zweitens ist es im Binnenmarkt kein Problem, wenn quasi Deutschland viel Geld da reinsteckt, weil dadurch französische Hersteller nicht leiden, sondern auch davon profitieren, dadurch, dass es mehr Nachfrage gibt. Also im Grundsatz sagen wir, machen ein relativ binnenmarktfreundliches Instrument, das quasi gezielt Nachfrage nach E-Autos anreizt und das möglichst aber nach gleichen Bedingungen in ganz Europa macht.
Sander, du hast eben kurz die Firmenwagen angesprochen. Die machen ja mittlerweile 60% der Neuzulassungen in der EU aus. Was ist denn da geplant?
Da kommt im ersten Quartal nächstes Jahres, glaube ich, ich gucke nachher Nils an, eine neue Richtlinie auf europäischer Ebene, wie man Dienstwagen subventioniert. Wie gesagt, viele Mitgliedstaaten machen das schon. Es ist sehr üblich, dass für den Kauf von Dienstwagen Steuervergünstigungen gibt auf nationaler Ebene. Aber auch da gab es bis jetzt noch keinen wirklichen Push, das als Nachfrageinstrument für die europäischen Hersteller einzusetzen. Und wie du angesprochen hast, das ist 60% der Markt. Es ist auch, glaube ich, sehr in Deutschlands Interesse, dass an der Stelle was gemacht wird, weil Deutschland im Gegensatz zu Frankreich und Italien eher größere Luxus-E-Autos herstellt, die in der Regel sehr viel mehr von Firmen gekauft werden als von Konsumenten. Das ist ja immer so. Also Firmen kaufen einfach größere, eher teure Luxusautos. Im Schnitt, es gibt auch kleine Firmen, die kleinere Autos kaufen, aber im Schnitt liegt der Durchschnittspreis von verkauften Autos im Dienstwagenbereich sehr viel höher. Und Deutschland, wie besprochen, verliert ja ein großes Teil von Nachfrage für Luxusautos in China und vielleicht auch tendenziell eher in Amerika. Das heißt, nur der europäische Nachfrage kann das ersetzen. Und der deutsche Markt, Deutschland ist ein großes Land, aber der deutsche Markt ist ja viel zu klein, um Deutschlands Produktion von Luxus-E-Autos zu absorbieren. Das ist auch so ein bisschen der politische Logik unseres Papiers, ist zu sagen, wenn man sowohl an der Konsumentenseite als auf der Dienstwagenseite europäische Industriepolitik koordiniert, dann gibt es Nachfrage für kleinere Autos, die eher in Frankreich hergestellt werden, und für größere Luxus-E-Autos, die eher in Deutschland hergestellt werden. Heißt, beide Seiten können davon profitieren. Wenn Frankreich oder Deutschland aber im Alleingang versucht, diese Nachfrageschocks zu überleben, dann wird es wahrscheinlich nichts, weil auch Frankreich und Deutschland sind einfach zu klein als mit 80 Millionen Leute oder Frankreich. Man braucht der große europäische Binnenmarkt mit 450 Millionen Konsumenten und sehr viele Firmen. Und da liegt, glaube ich, auch die große Chance im Moment.
Das heißt, europäische Koordinierung liegt im deutschen und französischen Interesse. Mit wem sollte die Bundesregierung dann noch einen Schulterschluss suchen, jenseits von Frankreich?
Ich glaube, es gibt jetzt eine Reihung. Also erstmal hat die Bundesregierung ja beschlossen, zu sagen, man möchte selber auf der Nachfrageseite noch was machen. Aber bei diesem Autogipfel war ein Ergebnis, dass man quasi nochmal irgendwie für kleine und mittlere Haushalte gezielt ein Förderprogramm für E-Autos auflegen muss. Und das ist gut. Ich glaube, da hat unsere WhatsApp-Gruppe zumindest geglüht und gesagt, okay, endlich, da gibt es jetzt eine quasi Öffnung, was wir machen können. So, das muss Deutschland jetzt auflegen und eben am besten Falle mit einer Form von europäischer Präferenz ausstatten, die ein bisschen entlang dieses französischen Modells funktioniert. Dann sollte man versuchen, mit Frankreich und Spanien und Italien gemeinsam sich zu koordinieren, dass die was Ähnliches machen. Das Gute ist, dass sowohl in Frankreich als auch in Italien und Spanien über in den nächsten Monaten aktuelle Förderprogramme auslaufen. Das heißt, man hat eine Chance, sich darauf zu einigen, wenn wir die jetzt erneuern, dann nehmen wir quasi das, was Deutschland jetzt gemacht hat, als Vorbild, basierend auf dem französischen Modell und machen das gemeinsam. Wenn man die vier Märkte zusammenbringt, hat man schon 70% des europäischen Gesamtmarktes für Autos gecovert. Das heißt, man hat schon mal viel erreicht und ich glaube, das hat dann auch eine gewisse Sogkraft, dass Länder wie die Niederlande, andere kleine Länder sich daran auch orientieren und quasi man sagt, man macht das zum europäischen Modell. So, ich glaube, das ist das Erste. Und dann dritter Schritt ist dann, was in der Dienstwagenflotte nächstes Jahr steht. Das ist dann eher auf der europäischen Ebene angelegt, eben weil es dafür man wirklich die Kommission Vorschläge machen kann, so eine europäische Präferenz in die Dienstwagenflottenrichtlinien einzubauen, so dass man da gar nicht so diesen Bottom-up-Koordinierungsweg gehen muss, den wir jetzt uns für die Haushaltsseite vorstellen. Aber der muss dann natürlich eben auch noch kommen. Aber insofern ist es, glaube ich, so ein Deutschland dann mit den anderen großen Mitgliedsländern koordinieren und im dritten Schritt dann die Kommission auf Dienstwagenebene einsammeln.
Das sind die Partner auf europäischer Ebene und in der EU. Wie sieht das denn mit globalen Partnern aus? Welche Länder gibt es denn dort, wo man sagt, okay, mit denen müssen wir stärker zusammenarbeiten, um den chinesischen Überkapazitäten entgegenzutreten, aber auch einfach um die Autoindustrie zu stärken in Europa?
Die gute Nachricht ist, dass europäische Autoexporte im Großen und Ganzen eigentlich nur an so 8-9 Märkte gehen. Und das sind im Kern alle Verbündete politisch, strategisch und auch alle Länder, die eigene Sorgen haben um Chinas Wirtschaftsmodell. Mhm. Die zwei großen Exportmärkte für Europa, für europäische Autos, sind die USA und Großbritannien. Und danach folgt eine ganze Reihe an auch Verbündete wie Japan, Südkorea, der Schweiz, Norwegen, Türkei. Und das heißt, diese Länder haben eigentlich die gleiche geopolitische, geoökonomische Sorgen wie wir. Viele von denen haben auch Subventionsprogramme, Förderprogramme für E-Autos. Manche haben auch Zölle auf chinesische Autos, wie zum Beispiel die Türkei. Und da liegt, glaube ich, eine Riesenchance für Europa, um industriepolitische Maßnahmen besser zu koordinieren. Zum Beispiel Japan und Südkorea haben Förderprogramme für E-Autos, haben auch beide eine Art von Buy Japanese, Buy Korean, in dem diese Förderungen nur an Autos gehen, die gewisse technische Kriterien entsprechen. Und das ist relativ unsubtil sogar, was da gemacht wird. Das heißt, europäische Autos bis jetzt qualifizieren nicht für japanische und koreanische Förderprogramme. Könnte man natürlich aber rausverhandeln, wenn wir eine europäische Industriepolitik in dem Bereich haben, dass man dann mit Japan und Korea das so organisiert, dass unsere Förderprogramme offen sind für japanische und koreanische Hersteller und andersrum. Und auch Großbritannien, der zweitgrößte Exportmarkt für Europa beim Thema Autos, haben seit diesem Sommer wieder ein Förderprogramm eingeführt, was relativ ähnlich ist wie das Französische. Und auch da könnte man dann relativ gezielt eine Art Öffnung verhandeln, ohne dass man jetzt die ganz große Brexit-Debatte wieder aufmacht, weil es geht ja nur um einen Sektor und es geht darum, Förderprogramme nur zu koordinieren. Also da liegt eine Riesenchance und das hat jetzt im Kern nichts zu tun mit Europas Versuch, mit neue Freihandelsabkommen mit zum Beispiel Indien oder Indonesien oder Lateinamerika neue Märkte zu öffnen. Das halte ich für total richtig. Aber unsere Autoexporte an diese Länder sind sehr gering. Das wird also kurzfristig eigentlich nichts bringen für die europäische und deutsche Autohersteller.
Zum Ende hin vielleicht nochmal ein Ausblick nach vorne, Sander Nils. Wenn ihr einen Vorschlag für die Europäische Kommission hättet, was eine europäische Autostrategie angeht, was wäre denn das zentrale Element? Was müsste die EU jetzt einführen, um die Gemengelage, die ihr beschreibt, dem entgegentreten zu können?
Erstmal unser Papier umsetzen.
Genau.
Das scheint sehr leicht zu sein und relativ machbar. Wir haben auch bis jetzt sehr viel positive Feedback bekommen von eigentlich aus alle Ecken und auch sogar global, glaube ich, kann man das sehr gut verhandeln, wie gerade besprochen. Und zweitens, das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, muss man auch feststellen, dass die Zölle auf chinesische E-Autos, die seit letztem Jahr gelten, dass die leider nicht so gut funktionieren wie gehofft, weil Europa die nur auf E-Autos gestellt hat und nicht auf hybride Modelle. Und was man jetzt sieht, ist, dass China der Exportmix an Europa umbaut. Statt Elektroautos in Europa zu verkaufen, werden jetzt immer mehr hybride Autos verkauft, die gar nicht unter diese Zölle fallen, obwohl sie auch genauso stark von Subventionen in China profitieren. Ich weiß nicht, ob Europa irgendwann noch ausschließen kann, dass man einfach 20% oder 25% Zölle auf alle chinesische Autos stellt, auch sogar mit Verbrennungsmotor, weil im Gegensatz zur deutschen Debatte, das größte Teil der chinesischen Autoexporte ist noch immer auch Verbrennungsmotoren, nicht Elektroautos, aber Elektroautos wächst auch da schnell und das wird, glaube ich, politisch sehr schwierig, also schwieriger als unser Papier umzusetzen.
Genau, ich glaube auch, also im Wesentlichen besteht dann quasi das aus drei Elementen. Erstmal muss die Europäische Kommission signalisieren, dass quasi solche europäischen Präferenzen im nationalen Programm nicht im Konflikt stehen zu europäischen Regeln. Also dass man nochmal sagt, okay, wenn ihr beihilferechtlich in dem Bereich was machen möchtet, mit uns bekommt ihr keine Probleme. Das Zweite ist dann auf dieser Dienstwagenebene tatsächlich auch mutig sein und zu sagen, wir machen da einen Vorschlag, auch um eine Chance zu nutzen, zu sagen, wir diese völlig verfahrene Diskussion zu Verbrenner aus und Dienstwagen und Flottengrenzwerten, dem stellen wir was Konstruktives entgegen und sagen, hier gibt es eine Fördermöglichkeit, in der wir wirklich was machen können für europäische Produktion. Das bedeutet aber für die Europäische Kommission tatsächlich auch, dass man sich bereit ist zu sagen, okay, da stellen wir relativ harte Regeln rein dafür, welche europäischen Präferenzanteil oder welchen Anteil von europäisch produzierten Autos denn Dienstwagenflotten haben müssen. So. Und das Dritte ist dann dieser handelspolitische Bereich. Da ist sowohl bei Zöllen die Kommission im Lead, aber natürlich auch, wenn es darum geht, diese Form von Partnerschaften und die uns da vorschweben, mit Drittländern sehr offensiv anzugehen.
Vielen Dank, Sander und Nils. Bevor wir ganz am Ende des Podcasts kommen, habe ich wie immer für euch noch die Kategorie 3 Fragen, ein Wort. Das heißt, ich stelle euch 3 Fragen, die bitte jeweils mit einem Wort beantwortet. Und die erste Frage ist, in einem Wort, was ist aktuell das größte Problem der europäischen Automobilindustrie?
Nachfrage.
Nachfragemangel.
Zweite Frage, was braucht die Branche jetzt am dringendsten? Und sag nicht Nachfrage.
Nachfrage.
Nein, okay, ich formuliere um. Welche Maßnahme braucht die Branche jetzt am dringendsten?
Ich glaube tatsächlich eine viel bessere europäische Koordinierung der existierenden Förderprogramme. Das heißt Förderprogramme, europäische Förderprogramme, 2 Wörter.
Nehme ich auch.
Dann die letzte Frage. Ein Wort, das die Zukunft der europäischen Autoindustrie beschreibt.
Unklar, würde ich sagen.
Klein, aber fein.
Sehr gut. Vielen Dank, Sander und Nils, dass ihr heute bei mir wart, um über die strauchelnde Automobilbranche und wie sie zu retten ist, zu sprechen.
Danke dir.
Danke.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 55. Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Dort findet ihr auch das Papier von Nils Sander und Lukas Guttenberg, dem dritten Co-Autor, über das wir heute gesprochen haben, ein gemeinsames Papier von Jacques Delors Center, dem CIA und der Bertelsmann Stiftung. Mein Name ist Tunjön, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.